Werbung.
Okay, ich und mein Partner, wir sind im Urlaub echt zwei verschiedene Menschen. Ich tanke Ruhe, er sammelt Erlebnisse. Auf AIDA müssen wir uns nicht entscheiden. Wir genießen Momente zusammen. Landgang, Sonnenuntergang, Dinnerdate. Und wenn einer zwischendurch Ruhe braucht und der andere noch was erleben will, ja auch perfekt. Alles ist da. Wir bleiben nah und haben danach wieder Zeit für uns. Mehr Infos im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schwindel hat er berichtet, das war so das, ich sage jetzt mal, das Symptom, das er auch gesagt hat, ihm ist schwindelig, er fühlt sich irgendwie benommen und quasi, dass er halt auf der einen Seite nichts wahrnehmen können. Aber ganz häufig ist es auch so, dass wir einen Patienten bekommen, der nicht sprechen kann und wir wissen nichts über Medikamente, wir wissen nichts über die Vorgeschichte und dann muss man sich da langsam wie in so einem, sag ich mal, wie so ein Detektiv muss man sich da durcharbeiten. Und da gab es dann mehrere Überlegungen, beziehungsweise die Kollegen haben da auch verschiedene Ansichten gehabt, da streitet mich sich so ein bisschen drum. In dem Fall, der erste Schritt ist in so einer Situation, dass man eine Bildgebung macht, also sprich ein Bild vom Kopf, also eine CT-Untersuchung, eine Computertomographie vom Schädel, um da zu sehen, sieht man schon einen Grund, warum das Symptom jetzt aufgetreten sein könnte.
Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? Dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Ich bin Annika Geißler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik Die Diagnose verantwortlich. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gast ist Dr. Georg Haber. Er ist Facharzt für Neurologie am Krankenhaus Agatha Ried in Oberbayern. Studiert hat er in Berlin und dort hat er auch das erste Jahr seiner ärztlichen Tätigkeit an der Charité verbracht. Seine Doktorarbeit hat er noch zu einem chirurgischen Thema geschrieben. Aber die Neurologie hat ihn schon im Laufe des Studiums sehr stark interessiert, wie er sagt. Daher war die logische Schlussfolgerung für ihn, seinen Facharzt in diesem Bereich zu machen. Wir unterhalten uns heute über einen Patienten, der mit Schwindel in die Notaufnahme gekommen ist und nicht mehr richtig sprechen konnte.
Genau, das war bei dem Patienten, da ist mir angekündigt worden, der hat seit im Endeffekt einer halben Stunde Probleme mit dem Sprechen und mit dem Sehen. Ja. Hat gesagt, er sieht auf der rechten Seite nicht gut und hatte Probleme mit dem Sprechen im Sinne von, dass ihm viele Worte nicht eingefallen sind. Und dann in der genaueren neurologischen Testung ist dann auch noch zusätzlich aufgefallen, dass ihm das Schreiben sehr schwer fällt, weil ich ihm dann gesagt habe, er ist dann auf manche Worte nicht gekommen. Ich habe ihm dann einen Stift und einen Zettel gegeben und habe ihn gebeten, das aufzuschreiben, vielleicht, dass er schreiben könnte. Und da hat er auch große Probleme gehabt, überhaupt auch einfache Sätze zu schreiben.
Wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sich mit dem Patienten unterhalten haben? Er konnte sprechen, aber bestimmte Worte sind ihm nicht eingefallen? Oder wie fühlt sich
Richtig.
Das dann für Sie genau an?
Richtig, also der sagt halt dann, ich war zu Hause und bin dann gesessen. Ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Die Patienten merken dann in der Regel schon, dass da ein Problem besteht. Es gibt auch Fälle und beziehungsweise Ausfallsymptome, dass die Patienten eben nicht merken, dass sie Probleme haben. Und in dem Fall war es aber so, dass er schon gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt. Er hat dann auch eben selbstständig, der Mann hat alleine gelebt, dann den Rettungsdienst gerufen. Also das heißt, soweit war die Kommunikation noch möglich, dass er zumindest sagen konnte, wo der Rettungsdienst hinkommen muss und was so grob sein Problem ist, beziehungsweise auch bei dem Gespräch, als er den Rettungsdienst gerufen hat, ist dem Kollegen da auch schon aufgefallen, dass da ein Problem mit der Sprache besteht. Mhm. Wichtig ist dann auch immer, gerade in so einem Fall, wenn es um Thema akute neurologische Probleme geht, wie ist der Vorzustand von den Patienten? Wir haben auch oft Patienten, halt, die haben schon vielleicht einen Schlaganfall früher gehabt oder irgendeine andere neurologische Erkrankung, die per se schon eine Beeinträchtigung macht der Sprache, der Bewegung etc. Und da ist dann wichtig, halt herauszufinden, was ist neuer. Und da ist oftmals natürlich die Eigenanamnese vom Patienten, also sprich, das, was er selbst berichtet, der Patient. beziehungsweise auch bestenfalls bekommt man alte Arztbriefe oder der Patient war so schon im eigenen Haus schon mal, dass man da alte Arztbriefe sieht und dass man da ein bisschen was schon über den Patienten weiß. Aber ganz häufig ist es auch so, dass wir einen Patienten bekommen, der nicht sprechen kann und wir wissen nichts über Medikamente, wir wissen nichts über die Vorgeschichte und dann muss man sich da langsam wie in so einem, sag ich mal, wie so ein Detektiv muss man sich da durcharbeiten.
In dem Fall hatten die Rettungssanitäter ja schon einen Verdacht, mit dem der Patient zu ihnen kam. Was hätte es denn noch alles sein können? Wir nennen den Verdacht gleich und dann können Sie sagen, was wäre denn noch in Frage gekommen an anderen Krankheiten?
Also in der Regel ist es so, wenn Patienten mit so einem ganz akut aufgetretenen Symptom sich vorstellen, dann ist es in der Regel meistens schon ein Schlaganfall. Ja. Was so über die Differentialdiagnosen von Schlaganfall ist, sind halt auch, sage ich mal, neurologische Symptome, die sich sehr, sehr schnell entwickeln. Da kann man zum Beispiel sagen, irgendwelche entzündlichen Erkrankungen vom zentralen Nervensystem oder auch manchmal epileptische Anfälle können sich so zeigen, dass die im Endeffekt durch diesen epileptischen Anfall die Patienten ein akut aufgetretenes neurologisches Problem haben, zum Beispiel, dass sie nicht mehr richtig sprechen können, zum Beispiel, dass sie eine Seite nicht mehr richtig bewegen können. Also das sind so in der Anfangssituation die wichtigsten Differentialdiagnosen, weil die halt auch im kurzfristigen Verlauf therapeutische Relevanz haben, im Sinne von, da würde man jetzt auch von Anfang an die Therapie anders gestalten.
Sie haben ja, wenn Sie den Patienten in der Notaufnahme zum ersten Mal sehen, haben Sie gesagt, das ist wie eine Detektivarbeit, weil manchmal weiß man von dem Patienten nichts und der kann nicht sprechen. Dieser Mann konnte ja sprechen, ihm fielen manche Worte nicht ein. Was hatte der denn ansonsten noch für Symptome? Ich glaube, Sie haben es anfangs genannt, aber dass man es nochmal jetzt auf einen Punkt zusammenfasst.
Also Schwindel hat er berichtet, das war so das, ich sage jetzt mal, das Symptom, das er auch gesagt hat, ihm ist schwindelig, er fühlt sich irgendwie benommen und quasi, dass er halt auf der einen Seite nichts wahrnehmen kann. Also er ist gesessen und hat am Computer irgendwas gearbeitet und hat dann die eine Seite, also in dem Fall die rechte Seite des Bildschirms nicht mehr wahrnehmen können. Also man muss andersrum sagen, quasi die linke Seite vom Bildschirm, vom Patienten aus gesehen, die rechte Seite hat er nicht mehr wahrnehmen können. Okay. Und als er das dann bemerkt hat und den Rettungsdienst gerufen hat, ist ihm dann aufgefallen selbst, dass er, als er versucht hat, sich mitzuteilen und versucht hat, das Problem zu schildern, dass er auch Probleme mit dem Sprechen hat. Also wenn man es zusammenfasst, ich sage jetzt mal im neurologischen Jargon, würde man von einer Sprachstörung sprechen, also von einer Aphasie. Man würde sprechen von einer Hemianopsie, also von einer, quasi einem Gesichtsfeldausfall der rechten Seite, also einer Hemianopsie nach rechts und einer Schwindelsymptomatik. Das waren im Endeffekt so die drei Leitsymptome. Und diese drei Leitsymptome sind auch schon für sich im Endeffekt Symptome, die hoch suggestiv sind für einen Schlaganfall.
Okay, Sie haben gesagt, es hat eigentlich eine halbe Stunde nur gedauert, bis der Patient bei Ihnen war. Dann haben Sie ihn in der Notaufnahme gesehen. Sie müssen da ja recht zügig und schnell arbeiten bei diesen Verdachtsdiagnosen.
So ist es. So ist es.
Das heißt, wie viel Zeit haben Sie da für so eine Untersuchung? Wie schnell machen Sie das?
Also das muss man halt entscheiden. Also wenn da ein ganz großes Defizit besteht, also das ist sehr augenscheinlich, sodass der Patient zum Beispiel seine rechte Körperhälfte nicht bewegen kann, dann steht das im absoluten Fokus. Das heißt, man macht dann konzentriert man sich auf diese große Ausfallerscheinung und dann versucht man möglichst schnell eben die Diagnostik, also die weiteren Schritte einzuleiten. Also in dem Fall, der erste Schritt ist in so einer Situation, dass man eine Bildgebung macht, also sprich ein Bild vom Kopf, also eine CT-Untersuchung, eine Computertomographie vom Schädel. Und um da zu sehen, sieht man schon einen Grund, warum das Symptom jetzt aufgetreten sein könnte. Das ist so das Erste, was man hat. Also man versucht es schon, man spricht da auch gerade im Schlaganfallbereich halt immer von so Zeitfenstern, die man hat und die werden dann auch eng bemessen und man versucht halt auch dann in der eigenen Klinik einen möglichst guten Standard zu haben, dass die Zeit so kurz wie möglich, also vom Eintreffen des Patienten bis zum ersten Bild, ja, oder vom Eintreffen des Patienten bis dann zur ersten therapeutischen Entscheidung, also im Sinne von Medikamentengabe etc., ja, dass diese Zeitfenster möglichst kurz sind, weil da gibt es so einen Ausdruck in der Neurologie in der Schlaganfalltherapie, das heißt Time is Brain, also dass im Endeffekt je länger man wartet und das Hirn auf irgendeine Art unterversorgt ist mit Sauerstoff und Nährstoffen, dass je länger die Zeit ist, wo das Hirn unterversorgt ist, desto mehr Nervenzellen sterben ab und desto größer ist im Endeffekt der Schaden und dann auch im Endeffekt dann möglicherweise auch die Behinderung für den Patienten.
Sie haben gesagt, Sie machen dann ein CT, eine Computertomographie bei dem Patienten auch, um genau zu sehen, was im Hirn los ist. Was kann denn einen Schlaganfall auslösen? Da gibt es ja zwei verschiedene Richtungen sozusagen.
Genau, also man unterscheidet erstmal im Endeffekt einen hämorrhagischen Schlaganfall, also sprich eine Blutung im Gehirn oder innerhalb des Schädelknochens, der dann im Endeffekt zu der entsprechenden Symptomatik führt, dadurch, dass Druck entsteht auf das Hirngewebe, beziehungsweise auch ein Ödem, also so eine Wassereinlagerung um diese Blutung rum und die dann zu einem Funktionsausfall von den Nervenzellen führt. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite ist natürlich das, sage ich mal, das krasse Gegenteil, auch die Minderversorgung mit Blut. Also sprich einen ischämischen, sagt man dann, Schlaganfall. Und der hat halt auch wieder verschiedene Gründe, warum es zu einer Ischämie kommen kann, also zu einer Minderversorgung des Gehirns mit Blut.
Und das ist ja, wie Sie gesagt haben, für die Therapie auch wichtig, weil wenn Sie sehen, da ist eine Blutung im Hintergrund, dann kann man bestimmte Therapien nicht machen. Richtig?
So ist es, weil man, also das Wichtige ist, ich sag mal, wenn es ein ischämischer Schlaganfall ist und es gibt jetzt keinen Grund, warum man eine stark blutverdünnende Therapie einleiten kann, dann ist es so, dass man versucht, möglichst schnell eben da auszuschließen, dass es nicht zum Beispiel eine Blutung wäre, eine Kontraindikation für eine blutverdünnende Therapie, weil man versucht durch diese blutverdünnende Therapie den Blutfluss zum Gehirn zu verbessern und gegebenenfalls, wenn da irgendwelche, ich sage jetzt mal, Verstopfungen sind, so Blutgerinnsel, die dann aufzulösen. Ja? Und im anderen Fall, wenn man jetzt diese Bildgebung nicht vorher hätte und das wäre eine Blutung und man würde diese Therapie dann einleiten, dann würde ja das den Grund für die Schädigung eher verstärken. Also sprich, würde das Ganze schlimmer machen. Deswegen essentiell vorher halt eben auszuschließen, dass es nicht da im Hirn eingeblutet hat oder da irgendwelche anderen Gründe sind, wo man mit dieser blutverdünnenden Therapie eher was schlechter machen würde. Weil per se ist es so, dass im Endeffekt die Symptome sich genau gleich darstellen können. Also sprich, eine Blutung im Gehirn kann die gleichen Symptome machen wie auch eine Minderdurchblutung im Gehirn, wenn man so will.
Also für Sie ist es wichtig zu wissen, blutet es im Gehirn oder ist es ein Gerinnsel, eine Verstopfung,
damit
man
Mal.
Genau, die richtige Therapie einleiten kann. Wie war das bei diesem Patienten?
Bei dem Patienten war es so, wir haben die Computertomographie gemacht, wir haben gesehen, es gibt jetzt keinen Hinweis für eine Blutung innerhalb des Schädelknochens. Und wir machen dazu noch immer eine Angiografie, also sprich, wir geben Kontrastmittel und schauen uns die Gefäße an, die das Hirn versorgen. Und manchmal sieht man da halt eben schon, wenn es eine Ischämie ist, dass da zum Beispiel irgendein Gefäß verschlossen ist. Muss aber nicht sein, also das ist nicht obligat. Ja. Und bei dem Patienten war es so, also weder eine Blutung haben wir gefunden, noch irgendwie einen größeren Gefäßverschluss, weil es gibt im Endeffekt, wenn ich jetzt einen ischämischen Schlaganfall vermute, gibt es in der Akuttherapie zwei Optionen und die sind halt zeitkritisch, sage ich mal. Das ist einmal die Thrombolysetherapie, also die intravenöse Gabe von einem sehr, sehr starken blutgerinnungshemmenden Medikament. Und das andere ist die mechanische Thrombolyse. Also das heißt, ähnlich wie das man vielleicht kennt von einem Herzkatheter, dass man da versucht, die Herzkranzgefäße aufzumachen, ist jetzt in den letzten 10, 15 Jahren auch das beim Gehirn etabliert worden, dass man da Gefäßverschlüsse oder Engstellen eben durch Kathetersysteme öffnen kann, beziehungsweise auch teilweise Stents einsetzen kann. Und das Erstgenannte, eben diese blutgerinnungshemmende Therapie, also wir sprechen da von einer Lysetherapie, also Auflösen im Endeffekt von einem Thrombusmaterial, von einem möglichen. Und da ist das Zeitfenster von Symptombeginn, bis im Endeffekt man diese blutgerinnungshemmende Therapie einleiten kann, hat man 4,5 Stunden Zeit. Das ist so ein Zeitfenster. Mhm. Wenn man darüber geht, dann nur halt in begründeten Fällen, dass man das dann wirklich noch machen sollte. Mhm. Und für die Thrombektomie, also für die mechanische Rekanalisation, also das ist im Endeffekt diese kathetergestützte Therapie, wo man das dann im Gefäß aufmachen kann, hat man deutlich mehr Zeit. Da ist das Zeitfenster, die neueren Studien, die sagen auch, zwischen 12 und 24 Stunden hat man da Zeit nach Symptombeginn.
Das klingt ja erstmal relativ lang, diese Zeiträume, aber ich glaube, wenn man dann zum Beispiel allein lebend ist daheim und vielleicht nicht mehr telefonieren und sprechen kann am Telefon, sondern daheim sitzt und es geht einem nicht gut oder man ist halbseitig gelähmt, dann kann es ja sein, dass man längere Zeit auch gar nicht gefunden wird. Also insofern sind diese Stunden,
so ist es,
können ja dann auch doch schneller umgehen, als es sich jetzt so anhört, ne?
Es ist in der Tat so, wir haben ganz häufig den Fall, gerade bei auch älteren Patienten, die kommen zu uns und das sind oftmals Wohnungseröffnungen, dann hat der Nachbar nichts mehr gehört, normalerweise holt derjenige in der Früh immer die Zeitung, an dem Tag nicht, dann wird sich gegen Mittag erst drum gekümmert und dann wird irgendwann die Polizei gerufen und am frühen Nachmittag vielleicht die Tür eröffnet und dann war aber der Schlaganfall in den frühen Morgenstunden schon oder vielleicht sogar in der Nacht. Ja. Und da weiß man das Zeitfenster nicht mehr, da geht man dann immer davon aus, wann hat man den Patienten das letzte Mal unauffällig in Anführungszeichen gesehen. Ne? Das ist dann so den Zeitpunkt, den man nimmt, um den Zeitabstand zu messen. Mhm. Ja. Also, weil das ist ja nicht, es ist ja, wie gesagt, wenn der Patient alleine lebt oder auch ein schweres Defizit hat oder sich nicht mehr ausdrücken kann, dann weiß man, hat man die Information nicht, wann ist das Ganze losgegangen. Mhm. Das ist das eine und oftmals ist es auch so, dass sich halt eben auch Schlaganfallsymptome sehr untypisch äußern, wo dann die auch erstmal die Rettungssanitäter damit nichts anfangen können. In dem Fall war es relativ eindeutig, aber es gibt auch Fälle, wo das nicht so eindeutig ist. Und bis die dann zu einem Neurologen kommen, ja, der dann in der Lage ist, im Endeffekt diese Bildgebung zu machen und die Therapie zu machen, da wird oft leider auch die Runde über den Hausarzt erst gedreht und da geht halt viel Zeit verloren.
Bei diesem Patienten hat man jetzt keine Blutung gesehen und kein großes Gerinnsel.
Genau. Und dann ist es so, dann überlegt man sich, ist das ein alltagsrelevantes Defizit? Also ist die Einschränkung, wäre die für den Patienten im Alltag auch störend, sage ich mal. Und klar, wenn ich auf einer Seite nichts sehen kann und wenn ich Probleme mit der Kommunikation habe, dann ist das durchaus ein alltagsrelevantes Defizit. Und dann haben wir uns nach anderen Ausschluss von Kontraindikationen zum Beispiel, da schaut man sich dann nochmal das Blut an, ob es da irgendwelche vielleicht vorher Gerinnungsstörungen im Blut gibt, die so eine blutgerinnungshemmende Therapie nicht erlauben würden, beziehungsweise fragt auch nochmal den Patienten, hat der vor kurzem vielleicht eine große Operation irgendwo gehabt? Da ist natürlich auch kontraproduktiv, da eine sehr blutgerinnungshemmende Therapie einzuleiten. Und das haben wir bei dem Patienten ausschließen können und haben dann, das macht man gewichtsadaptiert, gibt man dieses Medikament, also je nachdem, wie schwer der Patient ist, und haben dann angefangen eben diese Thrombolysetherapie.
Ist das eine Spritze oder eine Infusion? Wie läuft das?
Das ist eine Infusion, die man gibt davon einen Teil als Bolus, also das heißt auf einmal 10% von der ganzen Menge und die restlichen 90% lässt man über eine Stunde in so einem Perfuser, also das ist so letztlich so eine Infusion, so eine Dauerinfusion und das lässt man über eine Stunde dann reinlaufen. Wichtig ist bei der Therapie, dass man ganz eng den Blutdruck sich anschaut. Der muss unter 180 sein, der systolische Blutdruck, und eben auch den Patienten beobachtet, dass da nicht irgendwie der anfängt zu bluten. Zum Beispiel auch ganz häufig, die Patienten kriegen Nasenbluten während der Therapie oder auch so ein Angioödem, also das heißt so eine Schwellung im Mund-Rachen-Bereich beziehungsweise im Zungenbereich, und auf sowas muss man halt achten. Also das heißt, in der Zeit, wo man diese Therapie macht und einleitet, ist es ganz wichtig, dass man den Patienten gut überwacht, also mit Kreislaufparametern, auch den Patienten regelmäßig nochmal anschaut, nochmal untersucht, um auch zu sehen, trägt die Therapie Früchte, ja? Also um zu sehen, bessert sich das auch schon. Mhm. Und in der Regel wird diese Therapie, also bei uns im Haus, noch im Schockraum durchgeführt. Wenn das dann alles gut gelaufen ist, dann nimmt man Kontakt auf mit der Schlaganfallstation und der Patient wird dann im Endeffekt auf die Schlaganfallstation weitergeleitet. Und da übergibt man dem Kollegen den ganzen Fall und da beginnt dann eigentlich beim Schlaganfall die richtige Arbeit erst, also um rauszufinden, was ist jetzt der Grund, was zu dem Ereignis geführt hat. Das ist die Therapie, die akute, natürlich auch sehr wichtig, aber halt auch rauszufinden, warum ist es zu dem Schlaganfall gekommen und was kann ich machen, dass sowas nicht noch mehr kommt? Also Stichwort Prophylaxe.
Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil eigentlich ist ja, wir reden ja hier in dem Podcast immer über, ich sag jetzt mal, rätselhafte Fälle. Das war ja dieser Anfangsteil des Falles, war ja dann doch relativ schnell klar für Sie. Die Rettungssanitäter hatten den Verdacht mit Schlaganfall. Sie haben den Patienten gesehen, haben gesagt, ja, das passt. Sie haben die Lysetherapie eingeleitet. Und das, was Sie gesagt haben, jetzt diese detektivische Suche, wo kommt das eigentlich her? Das ist das noch Spannendere an dem Fall. Da steigen wir ja gleich noch tiefer ein. Wie ging es denn dem Patienten während oder nachdem er diese Lysetherapie bekommen hat?
Also im kurzfristigen Verlauf, also innerhalb von, sag ich mal, 24 Stunden, hat sich die Symptomatik gut zurückgebildet. Und ich kann vorwegnehmen, der Patient ist dann 3 Tage im Endeffekt nach dem Akutereignis, ist er ohne Symptome nach Hause gegangen. Ne? Also für uns muss man sagen, hat die Therapie, war da, erstens war es die richtige Entscheidung und zweitens hat es dem Patienten gut geholfen, weil es war sicher, also er hat keine Komplikationen gehabt jetzt durch diese Therapie, weil die ja doch auch jetzt nicht völlig komplikationslos ist. Und sie hat dem Patienten auch geholfen, sodass er wirklich auch die Einschränkungen, die er initial hatte, dann bei Entlassung nicht mehr hatte.
Und wie ging denn die Suche nach der Ursache dann auf Station weiter? Haben Sie das weiter betreut und was haben Sie A gemacht und B herausgefunden?
Also es gibt so einen Standard, wir sprechen da von so einem Stroke-Workup auf Neudeutsch. Ja. Also jeder Schlaganfallpatient bzw. jeder Patient, wo man eine Durchblutungsstörung des Gehirns vermutet, der bekommt so eine Basistherapie. Also der bekommt eine ausführliche Labordiagnostik, wo man sich so Risikofaktoren für Schlaganfälle anschaut. Zum Beispiel die Blutfettwerte, zum Beispiel den Blutzucker, die Blutzuckerwerte. Dann bekommen die alle eine Ultraschalluntersuchung vom Herzen, um zu gucken, gibt es da irgendeinen Grund, das zum Schlaganfall geführt hat. Kurzer Einwurf, das ist auch die eigentlich häufigste Ursache für einen Schlaganfall, ist eine Pathologie oder eine krankhafte Veränderung vom Herzen. Ja? Dass man da einen Grund findet, zum Beispiel manche Herzrhythmusstörungen können Schlaganfälle hervorrufen. Dann, was auch noch ganz wichtig ist, ist eine Ultraschalluntersuchung von den hirnversorgenden Gefäßen, also sprich von den, also im Halsbereich gibt es da, ich sage jetzt mal, 2 wichtige auf jeder Seite, das sind einmal die Karotiden, also die vordere Halsschlagader, und dann gibt es noch die Vertebralarterien, die eher so im hinteren Bereich vom Hals sich finden und eher auch so den hinteren Bereich des Gehirns versorgen. Und die kann man sich eben im Halsbereich gut mit Ultraschall darstellen und auch sogar die Gefäße im Gehirn kann man sich mit Ultraschall anschauen. Also da gibt es so eine Doppler-Methode und der Vorteil zu einer, sage ich jetzt mal, Bildgebung in der Computertomographie, wo man mit Kontrastmittel gestützt sich das anschaut, ist einfach, dass man ein dynamisches Bild hat. Also das heißt, man sieht, während das Blut schlägt, die Geschwindigkeiten, mit denen das durchfließt. Also das ist der große Vorteil. Aber es ist natürlich auch technisch anspruchsvoller. Und dann schließlich, was auch noch wichtig ist, auf der Schlaganfallstation sind die Patienten halt die ganze Zeit überwacht. Also das heißt, der Herzrhythmus wird abgeleitet, der Blutdruck wird abgeleitet und die bekommen halt, ich sage jetzt mal, 4-mal am Tag eine ausführliche neurologische Untersuchung. Und der letzte Punkt bei diesem Standard-Stroke-Workup, das ich angesprochen habe, ist ein Langzeit-EKG. Also wo man guckt, eben gibt es da Herzrhythmusstörungen, die verantwortlich sein können für diesen Schlaganfall. Das ist so die Standardsache, aber ganz, ganz wichtige auch im Schlaganfallbereich ist die Anamnese. Und als wir dann mit dem Patienten am nächsten Tag nochmal gesprochen haben, sind wir nochmal genauer darauf eingegangen und haben ihn gefragt, ja, wie ist es denn dazu gekommen? Können Sie die Situation nochmal genau erzählen und berichten, was Sie da gemacht haben, als das losgegangen ist? Und er hat eben berichtet, er saß zu Hause vor seinem Computer und hat da im Internet gesurft und was gearbeitet. Und hat dann eben das auch schon eine Zeit gemacht und hat sich dann etwas angespannt gefühlt und hat dann im Halsbereich, im seitlichen Halsbereich angefangen, sich den Hals zu massieren. Und das hat er dann eine Zeit gemacht, das hat ihn dann erst entspannt und dann hat er gemerkt eben, dass ihm schwindelig wird und dass er am Computer, also wieder auf den Computer geschaut, dass er die von ihm aus gesehen rechte Seite des Bildschirms nicht mehr wahrnehmen konnte.
Das ist ganz spannend, weil es ja eigentlich nach einer ganz unspektakulären Situation klingt. Man sitzt daheim am Computer, man massiert sich ein bisschen den Hals, wenn man vielleicht verspannt ist oder so. Und genau, was hat das bei Ihnen ausgelöst, als Sie die Szene berichtet bekommen haben?
Naja, als ich sage jetzt mal, als Mediziner wird man da natürlich hellhörig, weil, wie ich es vorher schon gesagt habe, die hirnversorgenden Gefäße, die gehen natürlich durch den Hals durch und sind auch im Bereich des Halses relativ oberflächlich. Also wahrscheinlich wird sich jeder auch schon mal an den Hals gefasst haben und gemerkt hat, dass man seinen Puls spürt. Und da ist es halt so, dass man im Endeffekt auch durch Kompression beziehungsweise durch Manipulation da am Hals natürlich irgendwelche hemodynamischen Veränderungen macht, also sprich Veränderungen im Blutfluss im Gehirn. Und als wir dann auch noch zusätzlich machen wir immer noch eine Kernspintomographie, weil ich sage jetzt mal eine CT-Untersuchung, da kann man größere Schlaganfälle gut sehen, auch nach einigen Tagen, aber so kleinere, da ist die Kernspintomographie ganz klar überlegen. Und da haben wir dann gesehen, dass der Patient eben so mehrere kleinere Schlaganfälle, also sprich, das ist, was man da sieht, ist im Endeffekt untergegangenes Hirngewebe. Das kann man in der Kernspintomographie gut darstellen. Und die Lokalisation war ganz interessant, weil die Lokalisation hat darauf hingewiesen, dass das in einem Grenzzonengebiet war zwischen den hirnversorgenden Arterien. Also zum einen zwischen der vorderen und der mittleren hirnversorgenden Arterie, also Schlagader. Und da hat man eben einige frische Infarkte gesehen und eben zwischen der mittleren und der hinteren hirnversorgenden Arterie. Aha. Und das hat uns dann in Kombination mit dieser Anamnese, also mit dem, was der Patient berichtet hat, dann doch sehr hellhörig gemacht, dass sagen kann, und dass das unmittelbar, dieser zeitliche Zusammenhang, da muss irgendwas dahinter sein. Ja? Und wir haben natürlich dann auch, ich sag mal, eine Umfelddiagnostik gemacht. Also wir haben geguckt, ja, was wäre konkurrierend eine Ursache, die das auslösen könnte. Und da haben wir eigentlich nichts gefunden. Also der Patient hatte keine höhergradigen Engstellen da von den Gefäßen. Der hatte jetzt keine Herzrhythmusstörung, die wir gefunden haben. Der hat jetzt auch keine irgendwelche Gerinnungsstörung beziehungsweise so eine, sehr dickes Blut gehabt. Hinweise dafür haben wir nichts gefunden. Das Einzige, was man gefunden hat, war im Bereich von der vorderen Halsschlagader und zwar beidseits, also eine deutliche Arteriosklerose, also so Ablagerungen, ja, an den Gefäßwänden. Und das war aber nicht so, dass die jetzt halt irgendwie das Gefäß sehr eingeengt hätten, aber man hat einfach deutlich in dem Bereich Veränderungen gesehen, die, ja, also das sind, das, man spricht da so von Plaques und es gibt diese Plaques, die sind, können sehr homogen sein, also sehr einfach, das kann man sich vorstellen wie so Kalk. Ja? Und das ist dann weniger ein Problem, wenn das sehr inhomogen ist, das Ganze. Also sprich, da sind so ein bisschen weichere Anteile dabei, ein bisschen härtere Anteile mit dabei. Und diese Konstellation ist gefährlicher, dass da irgendwelche Gerinnsel abgehen könnten. Ja. Ja. Aber ich sage jetzt mal so, das in Kombination mit diesem Verteilungsmuster, da haben wir halt verschiedene Schlussfolgerungen gezogen.
Also das heißt, Sie haben gesehen, dass sowohl links als auch rechts an der Halsschlagader diese Plaques sind, diese Arterienverkalkungen, kann man ja sagen. Sie haben erfahren, dass der Mann sich den Hals massiert hat, kurz bevor die Symptome aufgetreten sind. Was haben Sie als nächstes gemacht mit diesen Informationen?
Ja, also letztlich haben wir halt auch ein bisschen so nachgelesen, was es da für Gründe gibt, weil es ist ja, ich sage jetzt mal, dieser Fall war jetzt nichts, was uns alltäglich dann begegnet. Ja? Und dann haben wir bei so gerade sehr speziellen Fällen oder wenn man nicht weiterkommt, da gibt es nicht irgendwas groß in einem Lehrbuch oder da gibt es auch nicht irgendwelche Leitlinien diesbezüglich, wo man nachschauen kann, sondern da muss man sich manchmal auf Einzelfallberichte stützen und dann guckt man halt in großen Publikations-, also Wissenschaftsportalen und schaut da, ob man ähnliche Fälle findet, beziehungsweise ob diese Überlegung, die man vielleicht anstellt, dass das irgendwas mit dieser Massage zu tun haben könnte, ob das der Wahrheit entspricht oder ob das dann auch Sinn macht. Und in dem Fall ist es so, dass da auch einige, zum Beispiel diese Massage von der Halsschlagader, die wird auch teilweise in der Kardiologie wird die genutzt, denn in der Wand von der Halsschlagader befinden sich solche genannte, also so mechanische Rezeptoren. Also das heißt, durch Druck auf die Gefäßwand kann man im Endeffekt einen Reiz auf das vegetative Nervensystem auslösen. In dem Sinne, dass man den Parasympathikus, also das ist der Teil des autonomen oder vegetativen Nervensystems, der eher so für die Ruhephasen zuständig ist, da stimuliert. Und dadurch kommt es zu einem Abfall von der Herzfrequenz, dadurch kann es zu einem Abfall vom Blutdruck kommen. Das kann schlimmstenfalls dazu kommen, dass es eine Asystolie gibt, also dass sogar das Herz, sage ich mal, stehen bleibt. Aber das auch nur in krankhaften Fällen. Ne? Wenn dieser Bereich der hirnversorgenden Arterie da irgendwie krankhaft verändert ist. Und wir haben dann auch gesehen in der Literatur, dass Schlaganfälle nach dieser, das nennt man eine Carotid-Sinus-Massage, also wie gerade erwähnt, wird die genutzt, zum Beispiel in der Kardiologie, um die Herzfrequenz, um den Blutdruck zu beeinflussen, in manchen Fragestellungen, um auch zu sehen, kann der Patient da richtig auch seinen Blutdruck und seine Herzfrequenz modulieren. Ja? Und da ist beschrieben worden, dass eben beim Durchführen dieser Untersuchung auch teilweise von Ärzten Patienten Schlaganfälle entwickelt haben. Und dann ist man dann auch darauf weiter darauf eingegangen, was der Grund sein könnte eben für diese Veränderungen beziehungsweise für diese, was der Grund war für die Schlaganfälle durch diesen Druck auf diese hirnversorgenden Gefäße. Und da gab es dann mehrere Überlegungen, beziehungsweise die Kollegen haben da auch verschiedene Ansichten gehabt. Da streitet mich sich so ein bisschen drum. Auf der einen Seite könnte zum Beispiel eben dieser Druck, den der Patient selbst ausgeübt hat, auf seine Halsschlagader dazu geführt haben, dass eben dieser Parasympathikus, wie erwähnt, da überstimuliert wird und es zu einem Blutdruckabfall kommt, beziehungsweise zu einem Abfall auch von der Herzfrequenz. Ja? Und dass dadurch im Endeffekt das Gehirn minder versorgt ist, was auch irgendwie erklären würde, dass es gerade in den Bereichen, wo die hirnversorgenden Gefäße, also die vordere, mittlere und hintere Hirnarterie sich so überschneiden, dass da die Infarkte waren. Ja? Da stellt man sich aber die Frage, okay, warum ist das dann nur auf der linken Seite gewesen und nicht auf der rechten Seite? Kann man sich überlegen, ist vielleicht die Kollateralisation, also auf der linken Seite, sprich, also die dass das in den, ich sage jetzt mal, am weitesten entfernten Gebieten des Gehirns, die auf der rechten Seite besser versorgt sind als auf der linken Seite. Ja, also das ist schon mal eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist das, dass durch diese Massage an den Karotiden, also an diesen Halsschlagadern, sich vielleicht so kleine Plaques, also diese Verkalkungen, gelöst haben, ja, durch die Massage und deswegen die Schlaganfälle hervorgerufen haben. Das war noch eine andere Möglichkeit. Und ein anderer Fall ist noch, dass man im Endeffekt durch diese Massage eben so eine Verkalkung, dass das die aufgegangen ist und dadurch ist die Gerinnungskaskade, also die Blutgerinnung in Gang gekommen und hat vorübergehend eine Engstelle hervorgerufen, durch das, dass sie da einen Thrombus gebildet hat um diese Plaque rum. Ja, und das vorübergehend eben zu einer Engstelle geführt hat, die man dann zum Beispiel jetzt mit unserer Lysetherapie dann aufgelöst hat.
Ja.
Also das waren so die drei Überlegungen, die wir dann im Endeffekt angestellt haben. Weil wir haben in der Umfelddiagnostik, also das heißt die anderen Untersuchungen, wo das herkommen könnte, sind wir nicht fündig geworden. Und dadurch, dass einfach dieser zeitliche Zusammenhang mit diesem Verteilungsmuster von dem Schlaganfall so, sage ich mal, suggestibel war, einfach, dass das damit zusammenhängt, waren das unsere drei Möglichkeiten.
Wie ging es denn mit dem Patienten weiter bei Ihnen?
Unsere These war dann, dass einer dieser drei Mechanismen eine Rolle spielt. Also in dem Fall gibt es, sage ich mal, prophylaktisch die Option, dass man eine leichte Blutverdünnung macht. Also das hat er bekommen. Er hat von uns ist mit Aspirin behandelt worden. Zusätzlich, der Patient hatte auch eine leichte Erhöhung von den Blutfettwerten, haben wir so eine Statintherapie begonnen. Also das ist so eine blutfettsenkende Therapie. Und haben den Patienten dann auch entlassen. Wir haben sogar nochmal bevor er entlassen wurde, einen Augenarzt, also er wurde einem Augenarzt vorgestellt, der hat nochmal so eine Gesichtsfelduntersuchung gemacht, wo man gesehen hat, er hatte keinerlei Gesichtsfelddefekte mehr. Was auch wieder für die, sage ich mal, erfolgreiche Therapie spricht. Ganz interessant war dann, wir haben dann den Patienten nach ungefähr 1,5 Jahren wieder getroffen. Der kam erneut mit einem Schlaganfall-suggestiven Ereignis. Also der hatte wieder, diesmal war es eine Schwäche auf der rechten Seite, eine leichte Schwäche auf der rechten Seite und so ein bisschen eine verwaschene Sprache. Und hatte dann eben wieder auf der linken Hirnseite, weil man muss immer sagen, dass das geht über Kreuz, also die linke Hirnhälfte ist für die rechte Seite des Körpers zuständig und die rechte eben für die linke Seite. Und es war wieder halt eben ein Prozess, der darauf hingedeutet hat, dass irgendwas in der linken Hirnhälfte vor sich geht. Der Patient ist dann wieder lysiert worden. Die Symptomatik hat sich dann leicht gerade gebessert. Er hatte noch dann auch so eine leichte Einschränkung auf der rechten Körperseite von der Motorik her. Gerade so die Feinmotorik war ein bisschen betroffen. Aber sonst auch komplikationsfrei eigentlich diese Thrombolysetherapie wieder. Man hat dann wieder eine Kernspintomographie gemacht, wo man eben auch wieder linkshemisphärisch, also auf der linken Hirnhälfte, Schlaganfälle gesehen hat. Und wir sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben dann in dem Fall noch eine zweite Kernspintomographie durchführen lassen, wo wir uns mal angeguckt haben, wie schauen denn diese Plaques, also diese Verkalkungen, wie schauen die denn genau aus? Und interessanterweise haben wir dann gesehen, also wie auch schon beim ersten Mal, es sind keine höhergradigen Einengungen, aber man sieht eben diese deutlichen Verkalkungen. Und mit dieser speziellen kernspintomographischen Methode konnte man sich auch nochmal die Beschaffenheit von diesen Verkalkungen anschauen. Und dann hat man gesehen, dass auf der linken Seite im Gegensatz zur rechten Seite da so sehr, sag ich mal, gefährliche Veränderungen in dieser Verkalkung waren. Also da waren so, da sind dann innerhalb dieser Verkalkung sind so kleine Einblutungen drin und da spricht man von einer vulnerablen Veränderung. Also das heißt im Endeffekt, diese Veränderung, die da in dieser Verkalkung ist, die geht mit einem deutlich erhöhten Risiko einher, dass sowas mal aufgeht, also dass sowas mal platzt, dass da dann von Trompen abgehen und dass die dann zu Schlaganfällen führen. Ja? Und wir haben das dann mit dem Patienten besprochen, weil normalerweise würde man diesem Patienten nicht einen Gefäßchirurgen zur Operation vorschlagen. Wir haben da so ein interdisziplinäres Gefäßboard, wo wir den Fall auch nochmal besprochen haben. Und zusammen mit den Gefäßchirurgen haben wir uns dafür entschieden, dass wir dem Patienten dann eine, trotzdem, dass der nicht eine höhergradige Einengung haben, aufgrund von der Anamnese und dem Verteilungsmuster wieder in der linken Hirnhemisphäre, dass er den Schlaganfall hatte, haben wir ihm angeboten, so eine Thrombendarteriektomie. Das heißt im Endeffekt, dass man diesen Plug aus dem Gefäß so rausschält, dass da dieses mögliche Risiko, das da besteht, dass da wieder Schlaganfälle kommen, was im Endeffekt auch die Anamnese von dem oder beziehungsweise die Epikrise von dem Patienten gezeigt hat, dass man das rausschält, behandelt und dann davon ausgeht, dass auf jeden Fall von diesem Gefäß keine Gefahr mehr ausgeht.
Und so wurde es dann auch durchgeführt?
So wurde es auch durchgeführt. Der Patient hat sich einverstanden erklärt und die Operation ist sehr gut verlaufen. Und der Patient ist dann 10 Tage nach Aufnahme ist er entlassen worden, hatte noch, wie gesagt, ganz minimal rechtzeitig eine Feinmotorikstörung im Bereich der Hand und ein bisschen Sensibilitätsstörung auf der rechten Seite. Also sonst waren keine weiteren Symptome mehr zu erkennen. Auch irgendwas jetzt von den, wo man vielleicht denken könnte, dass von den alten Symptomen wieder was gekommen ist, da war nichts zu sehen. Der Patient hat weiterhin seine leichte Blutverdünnung behalten und die Statintherapie und man hat dem Patienten dann noch Physiotherapie und Ergotherapie verschrieben im ambulanten Bereich, dass er dann noch ein bisschen übt und guckt, dass diese Feinmotorikstörung sich verbessert. Und wir hoffen jetzt, dass wir den Patienten mit so einem Problem nicht mehr sehen, dass wir dem jetzt helfen konnten und halt auch jetzt halt längerfristig helfen konnten. Aber was ganz interessant war, war für uns, dass der Patient sich dann, man muss sagen, für den Patienten leider, für uns war es natürlich sehr interessant, dann nochmal, dass er wieder mit diesem Problem gekommen ist und dass das im Endeffekt eine unserer Thesen gestützt hat, die wir initial hatten, dass da diese Verkalkung das Problem ist und ihm zweimal diese Schlaganfälle ausgelöst hat. Einmal durch den mechanischen Druck, den er selbst ausgelöst hat und beim zweiten Mal vielleicht auch spontan, weil was uns ganz wichtig war, wir haben beim ersten Mal den Patienten auch angeleitet, halt, dass er eben solche Manöver nicht machen soll oder auch da beim Rasieren aufpassen soll, dass er da irgendwie einen starken Druck ausübt oder auch, wenn er jetzt sich eine Krawatte bindet oder sowas, dass er die dann nicht zu fest macht. Und das, denke ich, in seinem individuellen Fall macht es auf jeden Fall Sinn, dass man ihn da aufklärt. Ja. Und er hat gesagt, beim zweiten Schlaganfall war da auch keine Manipulation, also das ist beim zweiten Mal dann spontan aufgetreten. Also das heißt, es kann sowohl durch einen mechanischen Reiz als auch spontan entstehen sowas.
Sie haben ja gesagt, dass Sie in der Fachliteratur recherchiert haben beim ersten Mal, als der Patient zum ersten Mal da war und gesehen haben, dass es da Fallberichte gibt, aber auch wirklich selten. Können Sie einschätzen, wie oft das vorkommt oder hochrechnen und dass man einfach mal so eine Größenordnung weiß ungefähr?
Also von den berichteten Fällen kann ich nur sagen, die wirklich durch eine selbst ausgelöste, also durch eine Selbstmassage im Bereich des Halses ausgelösten Schlaganfall, habe ich nur einen Fall gelesen, der ist interessanterweise auch irgendwie kurz, ich glaube ein Jahr bevor unserer publiziert wurde, ist der publiziert worden, der hat sich ähnlich dargestellt. Aber sonst waren nur ältere Fallberichte durch eine wirklich von Ärzten, also als Komplikation aufgetretenen Schlaganfall bei einer ärztlichen Intervention im Sinne einer Massage der Halsgefäße um eben da auch eine vegetative Reaktion auszulösen, um zum Beispiel Herzrhythmusstörungen zu behandeln. Mhm. Ja. Also das war sozusagen, wir sprechen davon, was iatrogenem, also durch was von dem Arzt selber ausgelösten Komplikationen. Aber sowas weiß man ja vorher nicht.
Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geißler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.
Die Diagnose. Der Stern-Podcast.
Die Lage in der Ukraine bewegt uns gerade alle sehr. Wer helfen möchte, kann das mit der Stiftung Stern tun. Wir sind mit Organisationen und Initiativen vor Ort in direktem Kontakt. Mit ihren Spenden können wir so direkt und unbürokratisch dort helfen, wo die Hilfe am dringendsten gebraucht wird. Alle Informationen finden Sie auf stiftungsstern.de.
Audio Now.